Ja, ich möchte einfach, weil heute Erntedank ist, zum Thema Erntedank etwas sagen. Und ich glaube, das Wichtigste, was mir echt am Herzen liegt, worüber ich immer wieder nachdenken muss, Erntedank ist ja nicht nur einmal im Jahr, dass man dem Herrn dankt, dass man versorgt ist. Erntedank ist ja jeden Tag, aber jetzt ist einfach mal ein besonderer Gottesdienst, wo wir einfach besonders Danke sagen wollen, einfach auch zur Erinnerung für uns selbst. Ja? Und wie ich gerade schon im Gebet gesagt habe, es ist nicht selbstverständlich, ja, aber uns geht es in Deutschland echt gut. Könnt ihr dazu Amen sagen? Es geht uns in Deutschland wirklich gut. Ja? Verglichen an allen anderen Ländern dieser Erde und Menschen, ja, die Medien, die Fernsehsendungen und was weiß ich, die machen uns vor, da gibt es die Millionäre und die haben die dicken Yachten und die haben das Vermögen und die haben Haus und Pferd und Frau und was weiß ich. Alles so wunderbar in Superlativen und ein richtig cooles Leben ist, wenn man das hat, was die Leute haben. Und leider sind wir weit davon entfernt, denn wir haben weder reich geerbt, noch spielen wir Lotto. Wenn jemand spielt, was ich nicht empfehlen kann, dann gewinnt er sowieso nicht, schon seit Jahren, aber gibt er nicht auf, komischerweise. Das nenne ich hartnäckig, ja. Aber solange das fehlt, ja, denken wir, da fehlt etwas, um wirklich glücklich im Leben zu sein, um erfülltes Leben zu haben. Ja. Und das ist einfach eine Lüge, das ist absolut eine teuflische Lüge. Du brauchst nicht die Yacht, du brauchst nicht die Millionen. Wenn der Herr dir sowas schenkt, ist gut, lad mich auf deine Yacht ein, ich komme gern. Teil mit mir deine Millionen, nehme ich gern. Ja. Aber diese Lüge zu glauben, dass wenn man jetzt so reich ist wie so ein Drogenboss, ja, oder ein selbstständiger Industrieller, ja, das ist einfach ja, vom Teufel. Denn ich sag mal, mit dem, was wir jetzt bereits schon haben, nicht uns wünschen oder haben könnten oder sollten, was wir jetzt bereits haben in den Händen, im Kühlschrank, im Haus, auf dem Bankkonto oder was auch immer, was wir jetzt schon haben, ist totale Versorgung und Gnade Gottes und mehr als viele, 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 viele andere Leben auf dieser Erde. Amen. Und ich habe echt schon in vielen Predigten gesagt, wir haben hier in diesem Land mit dem Leben, was wir führen, das Leben, wovon über 80% aller Menschen auf der ganzen Erde nur träumen. Ja, was du anhast, das Auto, das du fährst, und wenn es eine Beule hat, wie da, ist egal. Ja, was du anhast, das Auto, das du fährst, das Haus, in dem du wohnst. Ja, natürlich gibt es verschiedene Standards, überhaupt keine Frage. Aber insgesamt, was du hast, ja, davon träumen mehr als 80% der Menschen auf dieser Erde. Das muss man sich bewusst machen. Ja. Da brauchst du nicht die Millionen und Milliarden. Und wenn wir Erntedank sagen und wenn wir dem Herrn wirklich Danke sagen für das, was er uns gibt, ja, dann müssen wir uns vor Augen führen, ja, dass wir jetzt nicht so mickrig klein dastehen und wir haben ein paar Krümel abgekriegt und jetzt sei dankbar, dass du wenigstens ein paar Krümel hast. Ja. Wir leben im Überfluss. Ja. Ja, jeden ersten Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen, sehe ich, wie viel Essen da ist, ja, und ob wir viele oder wenige Leute sind, ob viel oder wenig Essen da ist. Also ich glaube zu 99,9%, das ist meine Beobachtung, es blieb echt was übrig. Wir konnten alle nicht mehr essen, ja, und die Süßigkeiten waren noch so verlockend oder der Kuchen ging hinterher einfach nicht mehr rein. Ja, und am Ende hieß es, wer nimmt das mit, wer nimmt das mit, wer kann das noch mitnehmen, wer nimmt das mit, was er mitgebracht hat. Am Ende ist übrig, übrig, übrig. Übrig. Amen. Und wir leben total im Überfluss, nicht nur, wenn wir hier sonntags zusammenkommen, sondern auch zu Hause. Ja. Manchmal, ja, gebe ich echt zu, wir haben dann so Essen gekauft oder Obst oder Früchte. Manchmal muss man sich echt Gedanken machen, was esse ich zuerst, um nicht was wegschmeißen zu müssen. Kennt ihr das? Ja. Was esse ich zuerst? Die Bananen, die haben schon die gelbe Farbe verloren und gehen schon so langsam in dunkelbraun über. Ja. Und du weißt, du musst die Bananen jetzt essen, damit die nicht weggeschmissen werden. Ja. Oder die Äpfel fangen schon an, so die schöne, straffe Haut zu verlieren. Ja. Also, ja, reifen vor sich hin und da kannst du keinen Oil of Olas drauf schmieren, das bringt nichts. Ja. Oder wie das heißt da alles, dies mit 40 plus und so weiter. Ja, es ist einfach so in der Natur der Sache, ist es oder es wird schlecht und muss weggeschmissen werden. Ich habe enorme Probleme damit, dass Essen weggeschmissen wird. Ja. Also irgendwie, vielleicht kommt das aus meiner Erfahrung, aus meiner Kindheit. Ich habe auch andere Zeiten erlebt, ja, wo es echt schwierig war, sagen wir mal, hartes Brot zu finden, was man in Wasser aufweicht, ein bisschen Zucker drauf, ja, um dann irgendwie den Magen zu füllen. Solche Zeiten habe ich auch erlebt. Ja. Aber Vielleicht aus dieser Prägung, aber nichtsdestotrotz, es ist trotzdem richtig, sich Gedanken zu machen, dass man möglichst kein Essen wegschmeißt. Ja. Und Michaela schimpft manchmal mit mir, weil sie denkt, dass ich ein bisschen übertreibe. Ja. Nur weil ich das Grüne da wegmache oder denke, na, das riecht zwar komisch, aber segnet und esst und was weiß ich was. Und ich bin noch nie tot umgefallen. Ja. Nee, doch, sie ist da viel vorsichtiger als ich und sagt, nee, das geht nicht mehr. Und ich denke, doch, das geht. Ja, und deswegen sind wir uns da manchmal doch in heiße Diskussionen. Ne? Aber was ich sagen will, ich glaube schon, dass es echt wichtig ist, dass wir realisieren, wie gut es uns geht. Dass wir realisieren, dass wir echt mehr als genug haben. Dass wir realisieren, dass wir nicht nur Auswahl haben können, sondern manchmal auswählen müssen, was zuerst, was als nächstes. Ja, ich habe mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, ja, über Lebensmittel, und da haben die Leute gezeigt, prozentual gesehen, ich habe leider die Zahl vergessen, aber es ist eine sehr hohe Prozentzahl, wie viel Lebensmittel gekauft wird, was hinterher unbenutzt, unverbraucht weggeschmissen wird, ja, an Obst, Gemüse oder Milchprodukte und, ja. Abgelaufen über die Zeit, über Termin, zu viel gekauft. Ja, das ist ja einerseits sehr schön, dass wir so versorgt sind. Andererseits lasst uns echt das Danken nicht aus den Augen verlieren. Ja, und darauf achten, ich sage mal, das Essen zu ehren, nicht als Götze, nicht über den zu stellen, der es uns gegeben hat. Aber das Essen zu ehren heißt für mich auch wirklich verantwortungsvoll damit umzugehen. Amen. Im Psalm 145, die Verse 14 bis 16, heißt es, der Herr hält alle, die da fallen und richtet auf alle auf, die niedergeschlagen sind. Ja, was hat das mit Danken zu tun? Ja, was hat das mit Erntedank zu tun? Der Herr hält alle, die da fallen und richtet auf, die niedergeschlagen sind. Ja. Das ist Gott in seinem Wesen, das ist Gott in seiner Art. Wenn jemand fällt, dann bleibt er nicht liegen. Der Herr hilft auf. Wenn jemand niedergeschlagen ist, dann hat er nicht Pech gehabt. Gott richtet den Niedergeschlagenen wieder auf. Gott ist treu, Gott ist Liebe in Person. Das ist sein Wesen. Ja? Gott haut nicht mit dem Knüppel rein. Ja? Gott ist nicht religiös verklemmt und achtet darauf, wann er uns das nächste Mal wieder die Leviten lesen kann. Der Herr richtet uns auf. Er hat Gnade, er hat Barmherzigkeit, er sorgt für uns. Ja? Und darum heißt es in dem folgenden Vers, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Ja. Alles, was lebt nach deinem Wohlgefallen, es bedeutet nicht, dass Gott sagt, ja, hier gefällt es mir wohl, Daniel, der ist ganz nett, dem gebe ich was, ja, Edelgunde ist ganz bescheuert, die kriegt heute nichts, ja, sondern das Wort Gottes sagt, es gefällt Gott wohl, das ist sein Wohlgefallen, es gefällt Gott wohl, dass er uns gibt, dass er uns sättigt, dass er niemanden übersieht. Ja, nicht Wohlgefallen in Form von Willkür, dem einen ja, dem anderen weniger oder nein, sondern es gefällt dem Herrn wohl, dass du satt bist, dass du versorgt bist. Ja, dass das Essen genug ist, dass die Stromrechnung bezahlt wird, ja, dass du dein Benzin bezahlen kannst, dass du deine Heizkosten bezahlen kannst, dass du deine Wasserrechnung zahlen kannst. Es gefällt dem Herrn wohl, dich zu versorgen. Ja. Ja, alle Augen warten auf dich, das heißt, so von der Natur gesprochen, von den Tieren und wir, die Gerechten Gottes, wir richten unsere Augen auf den Herrn, denn er ist derjenige, von dem unsere Versorgung kommt. Ja, unsere Versorgung kommt vom Herrn. Ja, Amen. Du denkst vielleicht, deine Versorgung kommt von deinem Arbeitgeber. Du irrst dich. Dein Arbeitgeber hätte nichts, wenn der Herr ihm nichts gegeben hätte, was er dir dann am Monatsende oder Anfang gibt. Amen. Ja. Ganz ehrlich, ich sag mal, du arbeitest bei Audi, wenn ich das noch richtig weiß, und ich studiere es ja mittlerweile und willst da wieder da in dem Feindeslager arbeiten. So, ihr wisst ja, welches Auto ich fahre, deswegen sage ich mal. Aber nein, der Herr gibt dieser Firma Gunst und Gnade und da kommen Autos vom Fließband, ja, und die werden verkauft und dann gibt es Erträge, da gibt es Gewinne und dann kannst du und all deine anderen 100 Millionen Kollegen mitbezahlt werden. Amen. So, wer hat dich versorgt? Dein Arbeitgeber, der denkt das. Dein Arbeitgeber denkt, der hat dich versorgt. Ja, der hat überhaupt keine Ahnung. wenn er seine Bibel aufschlagen würde, der Herr Audi oder wie der heißt, wenn der seine Bibel aufschlagen würde, dann wüsste er ganz genau, von wem das kommt, was du hast. Amen. Also, der Herr versorgt uns. Unsere Versorgung kommt allein von Gott. Ja? Sag das deinem Mitmenschen, damit das nochmal richtig eingeprägt wird. Unsere Versorgung kommt allein von Gott. Hier. Ja. Unsere. Amen, sagt sie. Okay. Alle Augen warten auf dich, sind also auf den Herrn gerichtet. Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Ja, wisst ihr, was ich mir immer so vorgestellt habe, früher so beim Bibellesen und beim Hören dieses Verses? Du gibst ihnen die Speise zur rechten Zeit. Und da habe ich mir so vorgestellt, da wird so mancher Mensch, gläubiger Christ, jetzt da sitzen und wird total Kohldampf schieben. Ja, und wird so voll aushalten müssen, schlimmer als jede Diät, weil das unfreiwillig ist. Ja, und dann denkst du, oh Herr, Kohldampf ist angesagt, was soll ich machen? Ich habe so einen Hunger, es ist nicht auszuhalten. Aber der Herr lässt sich Zeit, ja, zu seiner Zeit, ja, wenn er denkt, es ist soweit, wenn er denkt, es ist jetzt dran, ja, wenn er denkt, na gut, ein bisschen kannst du schon mal als Anzahlung, heute gibt es die Vorspeise, halte 3 Tage durch, dann gibt es schon deinen Hauptgang, die Tomatensuppe. Ja. Zu seiner Zeit bedeutet rechtzeitig, nicht zu spät, nicht nachdem du hungerst. Ich meine, was ich hier sage, ist biblischer Standard. Ja. Wenn ich sage, der Herr versorgt uns in allen Punkten und du fragst mich, sag mal, ist es bei dir immer so, dass du immer in allem Überfluss hast und zu jeder Zeit in allem versorgt bist, inklusive Stromrechnung, Wasserrechnung, Heizkosten und was weiß ich? Ich kenne das und ich kenne das auch. Ist nicht immer so. Aber eins weiß ich, es liegt nicht an Gott. Es liegt nicht am Herrn, wenn wir tatsächlich mal Dürreperioden durchmachen müssen. Manchmal benutzt Gott Dürreperioden, um uns im Glauben zu trainieren, dass wir am Vertrauen und Glauben festhalten. Ja? Aber Gottes Wort und Maßstab, wie es ursprünglich gemeint ist und nach wie vor Gültigkeit hat und unverändert ist, Gott will, dass du keinen Mangel hast. Gott will, dass du versorgt bist. Gott will, dass du nicht zu spät, sondern mehr als rechtzeitig alles bekommst, was du brauchst. Ja? Und es gibt biblische Voraussetzungen, wie wir in dieser Versorgung und Fülle Gottes bleiben können und wie wir uns auch daraus bewegen können. Und darauf komme ich ein bisschen später. Jedenfalls zur rechten Zeit bedeutet, ja, Gott ist da, rechtzeitig, ausreichend rechtzeitig. Es wird nicht knapp und eng und komisch. Ja. Wenn es so ist, dann ist es nicht im Plan und im Willen Gottes. Das ist meine absolute Erfahrung und Lebensüberzeugung von der Bibel und vom Herzen Gottes, wie ich ihn kennengelernt habe und immer mehr kennenlernen darf. Ihr kennt dieses Wort, ihr dürft gleich raten, ob das jetzt vom 1. Timotheus, Johannes 1, Vers 13 oder von irgendeinem Psalm kommt. Ja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Buch Mormon? Falsch. Psalm 23, selbstverständlich. Das ist ja das, was man schon lernt, bevor man überhaupt zum Glauben kommt. Ja? Der Herr ist mein Hirte. Und die Bibel sagt uns, er ist der Erzhirte, Jesus. Er ist der gute Hirte. Ja? Er ist der, der uns versorgt. Mir wird nichts mangeln. Leute, jetzt können wir echt sagen, aber die Realität sieht anders aus. Hin und wieder leider schon. Aber was hier steht, ist biblischer Standard. Was steht da? Da steht nicht, der Herr ist mein Hirte, mir wird meistens nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird sehr oft nichts mangeln. Mir wird gelegentlich nichts mangeln. Ja, ohne Wenn und Aber. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist doch einfaches Deutsch, du kannst auch die anderen Übersetzungen lesen. Ob das Luther ist, Elberfelder, ob das Englisch ist, arabische Bibel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist Gottes Statement. Das ist biblisches Niveau. Ja. Versorgung. Ich sage immer, Saat und Ernte bedeutet, mir wird nichts mangeln. Ja? Nichts mangeln heißt, du hast, was du brauchst. Es mangelt dir an nichts. Ja? Und wenn du dir statt ein Audi, ein Mercedes oder ein BMW wünschst und du bekommst den nicht, hast du nicht Mangel. Du hast immerhin ein Audi. Ja? Ist nicht Mangel. Ja? Ich kann über das Auto sagen, was ich will, aber ein Audi zu fahren ist nicht Mangel leiden. Ja? Es ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Mir wird nichts mangeln, heißt mir wird nichts mangeln. Das ist biblischer Standard, das ist, was Gott will. Ja? Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ihr müsst verstehen, so Orient, der Psalmist, so die grüne Aue ist schon was Besonderes. Ja? Ja, er führt mich zu frischem Wasser. Um das besser zu verstehen, kann man sich vielleicht das Gegenteil illustrieren. Wer hat von euch schon mal einen Cowboy-Film gesehen? Die anderen nicht? Oha, ich glaube, wir müssen mal als Samstagabend Gemeindekino, so ein John Wayne-Film oder sowas. Also, wenn ihr einen Cowboy-Film gesehen habt, ja, manchmal gab es ja so Cowboy gegen Indianer. Und manchmal gab es Verbrecher, die dann so abgehauen sind. Ja. Und die hatten etwas gemacht, sie mussten durch die Wüste teilweise reiten. Ja. Und manchmal wurde das Pferd erschossen, dann mussten sie laufen. Und dann haben sie so völlig im Staub so alles ausgetrocknet. Da gibt es nur so ein paar komische Kakteen. Ja, das war alles andere als grüne Aue. Da war nichts mit frischem Wasser. Die kamen dann so völlig verdurstet an eine Wasserstelle. Ja, und dann kamen sie dahin und dann sahen sie schon, dass die Tiere da drumherum tot rumlagen. Ja, das ist eigentlich Horror, aber ich habe sowas gesehen, ich muss das echt zugeben. Da lagen die Tiere so schon halb verdorrt, so kadavermäßig und dann so mit dem Kopf im Wasser, mit dem Körper außerhalb des Wassers. Und dann wollte der Cowboy da seine Flasche auffüllen und Wasser trinken. Und dann geht er dahin, halb verdurstet und zieht sich das Wasser so ins Gesicht und in den Mund und macht dann gleich so, war grün und ätzend und verdorrt und verdorben und abgestanden und ganz, ganz, ganz übel. Das ist das Gegenteil von dem, was Gottes Wort uns hier lehrt. Ja, er weidet mich auf einer grünen Aue, nicht Kaktuslandschaft. Ja, und nur die Indianer haben das Geheimnis, welche Kaktusfrucht wie anzuzapfen ist, damit die da so Flüssigkeit kriegen zum Trinken. So, das kommt ja auch immer in den Cowboy-Filmen vor. Die Cowboys sind doof und haben keine Ahnung von der Wüste. Und die Indianer, die wissen, wie man die Dinger richtig anzapft. Ja, da gibt es so Kaktus-Cocktail mitten in der Wüste. So. Und alle die, die nicht Indianer sind, haben Pech gehabt. Ja. Nein. Grüne Aue, frisches Wasser, mir wird nichts mangeln. Ja. Unsere Versorgung kommt von Gott und wisst ihr, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Gottes Treue, ja, und Gottes Versorgung. Gott ist treu. Amen. Wenn jemand an dieser Aussage Probleme hat, dann bitte ich wirklich um ein persönliches Gespräch. Wir müssen dringend reden. Gott ist treu. Gott ist treu. Und wisst ihr, warum wir versorgt sind, warum uns nichts mangelt, warum Gott so einen Standard festgelegt hat, warum wir gesegnet sind, warum wir mehr als genug haben? Weil Gott treu ist. Ja. Gott ist treu. Matthäus 8, 25 bis 28, da heißt es, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Das ist Gottes Treue. Das ist Gottes Gnade, das ist Gottes Herz. Das ist Gottes Herz, das ist sein Wesen. Ja, er versorgt. Und dann heißt, wenn die Vögel unter dem Himmel sich keine Gedanken machen müssen, was sie essen oder trinken oder anziehen sollen, wenn die Vögel unter dem Himmel von Gott versorgt sind, ja, und ich habe noch nie so eine Vogelindustrie gesehen, ja, die einen sammeln, die nächsten Vögel produzieren, die nächsten packen ein, die nächsten Vögel verkaufen, ja, und die anderen gehen hin und kaufen bei ihren Vogelkollegen, die haben. Ich habe auch noch nie Vögel auf dem Ast beobachtet gegen Abend, wo die Vögelkinder zur Vogelmama sagen, was gibt es morgen zu essen? Ja. Werden wir auch was haben? Ja. Wann macht McDonald's zu, dass wir auf dem Parkplatz gucken, ob wir noch was kriegen? Ja. So, der Herr versorgt. Der Herr ist treu, der Herr ist gut. Das ist sein Herz, weil er treu ist, weil er gut ist. Deswegen versorgt er uns. Da heißt es im Psalm 37, 25 und 26, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Ich seit Jahren begleitet mich dieser Vers und der ist echt sehr, sehr, sehr tiefgehend. Ja, ich bin jung gewesen, ich bin alt geworden, das ist so eine Periode von Zeit, ja, die etliche von uns noch gar nicht erreicht haben. Wir können noch gar nicht mal mitreden. Ich sag mal, ich bin jung gewesen, stimmt. Ich bin alt geworden, stimmt schon bei mir gar nicht. Also ich sehe nicht so aus, ich fühle mich nicht so und ich habe immer so das Gefühl, dass das Leben gerade jetzt beginnt. Das schon so seit 10 Jahren oder 20 oder 30, weiß ich jetzt nicht. Aber was ich sage, ich bin keine 80, ich bin keine 90, ich bin keine 100. Ja. Aber wenn jemand das so schreibt, in dem Alter von, keine Ahnung, 80, 90, 100, ja, und sagt, ja, ich bin alt geworden, ich bin jung gewesen und ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Nicht verlassen, von wem verlassen? Bitte? Von Gott. Ja? Von Gott. Ich sag mal so, mit der norddeutschen flapsigen Sprache wird man sagen, wenn deine Olle dich verlassen hat, der Herr tut's nicht. So, wenn dein Mann dich verlassen hat, der Herr tut's nicht. Ja, noch nie. Und das gefällt mir, ja. Wir können echt diskutieren und sagen, aber Moment mal, aber es gibt ja auch Sonderfälle, aber es gibt ja auch Umstände. Wir können sagen, was wir wollen. Es gilt immer Gottes Wort. Können wir uns darauf einigen, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie Gültigkeit hat? Ja. Und Gottes Wort sagt eindeutig, ich habe noch nie. Ja, da können wir jetzt nicht diskutieren und sagen, sag mal, ganz ehrlich jetzt, vielleicht hast du dich geirrt, noch nie. Denk nochmal nach. Du hast ja selber zugegeben, dass du alt geworden bist. Also vielleicht funktioniert es mit dem Denken nicht mehr so. Ich habe noch nie. Ja, das ist biblischer Standard. Ich wiederhole. Ja. Ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen, weil Gott einfach nicht verlässt. Ja. Und seine Kinder um Brot betteln sehen. Ja, wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als er am Kreuz hing? Ja, da ging es darum, dass Gott sich abgewandt hat von der Sünde, denn Jesus wurde zur Sünde. Ja? Und Gott hat ihn verlassen, stellvertretend für uns, damit er uns niemals verlassen muss, verlassen wird. Gott ist treu und dass er uns nicht verlässt, drückt sich auch darin aus, dass wir noch nie betteln müssen, noch nie verlassen sind und unsere Kinder müssen nicht um Brot betteln. Ja? Er ist alle Zeit barmherzig, hier geht es nicht um Gott, sondern um den Gerechten, der nie verlassen ist und der immer genug hat. Er ist alle Zeit barmherzig. Alle Zeit? Wie oft ist das? Immer. Regelmäßig. Er ist alle Zeit barmherzig und leiht gerne. Ich ergänze das, wenn du gerne leihst. Es gibt noch die Steigerung, verschenke gerne. Barmherzig und leiht gerne und sein Geschlecht wird zum Segen sein. Ja, so, die ganze Familie, Verwandtschaft, alles, was deinen Namen trägt, wird zum Segen sein. Lasst ab vom Bösen und tut Gutes, so bleibst du wohnen immer da. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Es geht wieder mit verlässt zu Ende. Wie können wir also darin bleiben, immer satt zu sein und immer ein Segen für andere. Ja, er leiht gerne, er ist barmherzig, ja, er ist großzügig, ja, er lässt sich nicht lumpen, um es mal so in Umgangsdeutsch zu sagen. Ja, ist immer für die Schwächeren da, teilt gerne, gibt ab, verschenkt, hat mehr als genug. Das ist die Voraussetzung. Ja, wenn du selber nichts hast, kannst du auch schlecht was leihen oder verschenken oder hergeben. Ja, so. Gott ist treu, du hast genug, wie können wir darin bleiben? Wie können wir in dieser Versorgung Gottes bleiben? Eine Frage ans Auditorium. Wie können wir in dieser Versorgung, habt ihr Vorschläge, Ideen, Erfahrungen, Bibelworte, die ihr kennt? Wie bitte? Wenn wir in ihm bleiben. Dankbarkeit, Saat und Ernte. In ihm bleiben. Wenn wir in ihm bleiben, sind wir sowieso von seinem Geist geführt und dann machen wir eh automatisch alles richtig, es sei denn, wir sind im Fleisch und nicht in ihm. Da machen wir auch teilweise sehr blöde Fehler. Ja, da leihen wir nicht, da sind wir geizig, da verschenken wir nicht, das wollen wir lieber behalten. Da haben wir echt Schwierigkeiten. Eher, wie heißt das noch? Einer hat gesagt, früher hätte ich mich eher im Grab umgedreht, als dass ich Geld verschenkt hätte. Ja. So, danken. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir lesen es immer wieder in der Bibel und das ist psychologisch und es ist geistlich und es ist gegen den Teufel und sein System. Danken, 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 danken. Ja, danken. Einfach danken. Wirklich sich bewusst zu machen, was wir haben, was uns nicht fehlt, sondern was wir haben. Ja, es fällt uns sehr leicht, immer zu überlegen, was fehlt uns. Ja, was hätte ich gerne noch dazu? Ja, was könnte ich haben? Was hätte ich im Leben erreichen können, hätte ich bloß die richtige Ausbildung genommen oder das richtige Studium oder hätten meine Eltern mich gleich aufs Gymnasium geschickt oder hätte ich den richtigen Mann geheiratet mit einfach doppelt so viel Gehalt. Ja, was hätten wir haben können? Hätten, 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 hätten. Nein, danken bedeutet, die Augen zu öffnen für das, was jetzt da ist, was wir haben. Und wir haben garantiert nicht zu wenig. Ja, wir haben nicht zu wenig. Wenn wir anfangen müssten, für all die Dinge zu danken, die wir haben, ja, das wird richtig stressig. Ja. Wir haben mal Charlotte gebeten, am Frühstückstisch so Danke zu sagen, so einfach so zum Frühstück, zum Gebet. Ja. Und die hat mal ganz anders gebetet als üblicherweise, ich sag's mal so. Danke, Herr, für die Butter. Danke, Herr, für die Nutella. Danke, Herr, für den Käse. Danke, Herr, für die Erdbeermarmelade. Danke, Herr, für die Aprikosenmarmelade. Danke, Herr, für das Brötchen. Danke, Herr. Also, es ging ja. Irgendwann, am Anfang war es ganz süß und niedlich und irgendwann hast du gesagt, wir wollen noch frühstücken. Weißt du? Wenn du anfängst, wirklich bewusst zu machen, was du hast und für jedes Detail Danke zu sagen, ey, du kommst wirklich in Dankesnot. Ja. So viel Dank. Das nächste Mal tischst du einfach weniger auf, damit es schneller gebetet wird und du schneller zum Essen kommst. Ja, ja, preis dem Herrn. Danken. Ja. Das zweite ist bitten, / flehen, statt sich Sorgen zu machen. Wir haben es gehört in dem Psalm, Matthäus 6, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Ja. Und in Philipper 4, Vers 6 und 7 heißt es wieder, sorgt euch um nichts. Das finde ich so total cool, es geht echt über Essen und Trinken hinaus. Sorgt euch um nichts. Ja. Sorgt euch um nichts. Wieder die rhetorische Frage, wie viel ist nichts? Nicht viel. Gar nichts. Sorgt euch um nichts. Wisst ihr, das Leben eines Christen sollte nicht mit Sorgen durchtränkt sein. Ja. Sorgen, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ja. Wir erleben gute und schwere Zeiten, ihr und wir auch, und wir machen uns echt nichts vor, ja. Aber trotzdem sagt Gott uns immer wieder, nicht sorgen. Die Lösung des Problems liegt nicht im Sorgen, ja. Wisst ihr, was Sorgen machen bedeutet? Sich überlegen, wie komme ich aus der Zwickmühle raus? Wie komme ich aus der Situation raus? Wie kommt die Veränderung? Strategien überlegen, denken, was könnte ich noch machen? Was ist zu tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Wen kann ich fragen? Wer kann mir helfen? Sorgen, Gedanken, Strategien, Pläne. Gott sagt einfach, komm, entspann dich. Es reicht, dass er sich schon Gedanken gemacht hat. Ja. Sorgen, ja. Ich erinnere an die Predigt von Michaela, für weniger Sorgen sorgen. Ja, sehr kreativ in den Überschriften. Aber Sorgen ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Ja? Du liest die Gabe des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes, du liest nicht. Und der Geist des Herrn kam über David und gab ihm ein paar Sorgen. Findest du nie in der Bibel. Versprochen. Ja? Und Paulus schrieb an die Korinther, ihr lieben Schwestern und Brüder im Herrn, so sage ich euch, sorgt euch, wie ihr rauskommt aus dem Schlamassel, in dem ihr steckt. Ja, wirst du nie in der Bibel lesen. Ehrlich. Ja. Da gibt es keine Aufforderung, sich Sorgen zu machen. Und es steht auch nicht, und der Herr liebt seine Gerechten und er hat auch tiefstes Verständnis, wenn sie sich Sorgen machen. Ja. Der Herr ist gnädig und beim Herzen allen, die sich Sorgen machen. Ja. Da steht was von Matthäus 11, 28, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ja. Wirft all eure Sorgen auf ihn, steht in der Bibel. Er sorgt für euch, steht in der Bibel. Er wird euch erquicken, er wird Frieden geben, er wird euch mehr als genug versorgen, so wie ja, Psalm 103. Der Herr sorgt für uns. Er hat sich schon Gedanken gemacht, bevor du geboren wurdest. Bevor du geboren wurdest, hat er schon Gedanken sich darüber gemacht, wie er dich aus dem Schlamassel holt, wenn du schon reinkommst, obwohl er dich eigentlich lieber bewahrt hätte. Ja. Keine Sorgen zu machen bedeutet Gott vertrauen. Es ist eine Herausforderung, keine Frage, aber ich sage euch, es ist möglich, und ich weiß aus eigenem Leben und Erfahren, wovon ich rede, es ist möglich, in einem Level hineinzukommen im Glauben, im Wandel mit Jesus, wo du sagst, ich sehe ja auch das Problem. Ich kann ja nicht, wie es so schön heißt, im Glauben lügen und sagen, das Problem gibt's nicht. Ja. Mein Konto ist nicht überzogen. Ja. Das sage ich so 77 Mal. Mein Konto ist nicht überzogen, mein Konto ist nicht überzogen, mein Konto. Ja, Leute, wir brauchen nicht im Glauben lügen, aber bevor ich jetzt mir einen Strick nehme und mich hänge, weil mir nichts einfällt, wie ich aus den Schulden komme, sage ich, Herr, du weißt es, ich werde dir dienen und überlasse dir den Rest und du wirst dich darum sorgen. Ich habe einfach keine Lust mehr, mir Gedanken zu machen. Ja. Und wenn du loslässt, dem Herrn abgibst und deine Gedanken und Sorgen loslässt, ja, wenn du dem Herrn vertraust, dann wirst du sehen, dass du nicht aufs falsche Pferd gesetzt hast. Dann wirst du sehen, dass Gott dein Loslassen belohnt. Und kleiner seelsorgerlicher Ratschlag, viele von uns kommen oft aus der Bedrängnis nicht raus, weil sie immer noch festhalten. Ja. Wir haben ja schon als junge Christen gelernt, wenn du am Ende bist, ist Gott am Anfang. Solange du noch strampeln und kämpfen kannst und solange du noch Strategien entwickelst und dir Sorgen machst und nicht loslässt, solange kann Gott nichts tun. Ja, er wartet, bis du sagst, alles klar, ich gebe dir es ab. Du sorgst für mich. Ja. Und manchmal müssen wir auch bitten und flehen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Geh hin und rede mit Gott. Bitten ist nicht verboten, sondern erwünscht. Ja. Und dann, was folgt auf Bitten und Flehen mit Danksagung? Ja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Den Vers kennen wir alle. Ja. Wir sind immer noch bei Philipper 4, die Verse 6 bis 7. Ja. Der Friede Gottes. Das heißt, du hast eine Bedrängnis, du gehst zum Herrn und gibst es ihm ab. Und danach durchtränkt dich so ein Friede. Du hast dann nicht sofort die Lösung. Nein, aber Gott hat sie und er hat sie auch vorher gehabt und du hast Frieden. Du hast Glauben, du weißt, dass du ihm vertrauen kannst. Ja. Mit Bitten und Flehen, mit Danksagung vor Gott kundtun. Ja, sorgt euch um nichts. Alle Dinge bringt zum Herrn. Und wisst ihr, wenn es heißt so mit Danksagung und Flehen, Gott bitten, ja, wenn es um unsere tägliche Versorgung geht, mal eine statistische Frage, die ihr für euch selber beantwortet, keine Händchen hoch und sagt nicht das Ergebnis deinem Nachbarn, sondern eine statistische Frage. Ja. Wer von euch ist es gewohnt, regelmäßig dafür zu beten, Herr, bitte schenk Gnade, dass wir heute zu essen haben? Wer fleht zum Herrn, dass er heute Mittagessen kriegt oder die Woche über nächste Woche zu essen hat und nicht Hunger leiden muss? Wer? Wer von uns? Wer kann sich erinnern, dass er mal Gott gebetet hat, Herr, ich würde so gerne mal wieder Kartoffeln essen? Ja. Ich komme wieder zu dem Punkt zurück, wir haben mehr als genug. Und wir können bitten und flehen für ein Auto, das wir für den Dienst brauchen oder für Heilung oder für Finanzen oder. Aber in der Region, in der wir hier leben, in der Zeit, in der wir uns hier zusammentreffen, keiner von euch und wir auch nicht, also keiner von uns hat sich Gedanken gemacht, ich muss den Herrn bitten und flehen, dass ich zu essen kriege. Oder? Belehrt mich eines Besseren, wenn ich zu sehr über die Stränge schlage und von Fantasiegeschichten hier rede. Aber Fakt ist, ja, dass wir uns keine Gedanken machen. Amen. Also, nochmal, wie bleiben wir darin, gesättigt zu sein und ein Segen für andere zu sein? Danken, danken und immer wieder danken. Zu Gott bitten, wenn nötig flehen, statt sich Gedanken und Sorgen machen. Ja, dann auch abgeben, loslassen, im Herrn bleiben. Und dann heißt es Gutes tun. Im Segen Gottes gesättigt zu bleiben. Ja, und ich sag mal, in der Versorgung zu stehen. Ja, Gutes tun. So wichtig. Psalm 37, die Verse 27 und 28. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. So bleibst du wohnen immer da. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Wenn du die Bibel nehmen würdest, wie oft da drin steht, und er verlässt uns nicht, und er verlässt die Heiligen nicht, er verlässt die Gerechten nicht, er verlässt uns nicht, er verlässt uns nicht, er wird uns nicht vergessen, auch versäumen. Er vergisst uns nicht, er verlässt uns nicht, er verlässt uns nicht, er vergisst uns nicht. Wenn du die ganzen Bibelstellen verstehen würdest, wie oft das vorkommt, wie viele Male das da drin ist, ja, dann ist es schon beinahe eine Kunst, sich darüber Gedanken zu machen, dass man vielleicht den Punkt erreicht, wo man sagt, Herr, mein Gott, hast du mich verlassen? Wo bist du? Was muss ich erdulden und erleben und erleiden? Herr, ich sehe nichts, ich höre nichts. Du musst weg sein. Du hast mich vergessen. Du hast mich verlassen. Warum hast du mir das angetan? Ja, nein. Nie und nimmer, niemals. Nie und nimmer und niemals. Gott ist Treue. Er ist bei uns. Er gibt uns mehr als genug. Er verlässt uns nicht. Er richtet uns auf. Er hilft uns. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er nimmt uns die Lasten ab. Er hat Lösungen und Strategien für all die Probleme. Alles, was wir tun, ist danken, loslassen. Ja. Und nicht im Sumpf der Gedanken und Probleme versinken, sondern weitermachen mit Gutes tun. Ja. Amen. Und kleine Ergänzung zum Schluss. Jesus sagt in Johannes 6, 36, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wenn du zu Jesus kommst, du wirst nicht hungern und du wirst nicht dürsten. Und er sagt, er ist das Brot des Lebens. Und wenn Jesus das an dieser Stelle sagt, dann meint er nicht die Nahrungsmittel, die Diätprodukte, ja, die laktosefreie Versorgung, wenn du eine Intoleranz hast. Oder, keine Ahnung, das Essen, was erdnussfrei ist. Oder, ja. Das wäre jetzt eine Seitenbemerkung dahinter. So. Ja. Was Jesus meint ist, es gibt mehr als Essen und Trinken im Leben. Es gibt mehr als Fleisch und Blut zu versorgen. Es geht darum, dass wir das Leben in Fülle haben, das Leben, das geistliche Leben, ja, im Herrn, mit Jesus. Ja. Und das Essen und Trinken für die Erde ist notwendig und ist auch schnell erledigt eigentlich so. Aber was Jesus sagt ist, du musst satt werden von Jesus. Ja. Du musst satt werden von Jesus. Ja. Wenn du Jesus hast, bist du satt und hast genug zu trinken, sodass du niemals mehr Lebensdurst hast. Amen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese klare Botschaft und für dein klares Wort. Und Herr, wir sind echt glücklich und dankbar, dass wir wirklich genug haben, dass wir mehr als genug haben. Ich bin so glücklich und dankbar, dass du uns versorgst. Und ich bin glücklich und dankbar, dass du sagst, wir müssen keinen Mangel leiden. Ja, uns wird nichts mangeln, das ist dein Standard, das ist, was du willst. Herr, ich bin glücklich und dankbar, Herr, für dein Wort, das uns immer wieder ermutigt und uns immer wieder ermahnt, abzugeben, loszulassen, dir zu vertrauen. Uns von dir leiten zu lassen. Herr, ich bete von ganzem Herzen, Herr. Mach uns das durch deinen Heiligen Geist bewusst, was wir heute Morgen gelesen haben, dass es wirklich im Herzen bewusst ist, dass wir darüber denken, danach leben, aus dem tiefsten Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Emotionen, zu verstehen, Herr, dass du uns Verantwortung gegeben hast. Aber Verantwortung ist nicht der Auftrag, sich Sorgen zu machen. Danke, Herr, dass du großzügig bist. Danke, Herr, dass wir mehr als genug haben. Danke, Herr, du bist so gütig und so freundlich und so wunderbar und so wundertoll. Und du bist der beste Papi, den man überhaupt jemals haben kann. Und so wie wir gesungen haben, ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Herr, es ist wahr. Du gibst uns alles, was wir brauchen und weit mehr als das, weil es dir gefällt. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heiliger Geist, pflanze Dankbarkeit in unser Herz. Pflanze Entspannung, Herr, in unser Herz. Loslassen können. Sich nicht den Kopf zerbrechen über Versorgung, über Rechnung. Wie wird es sein? Was wird passieren? Sondern göttliches Vertrauen, Gelassenheit und wie es hier heißt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Preist dem Herrn. Dankeschön. Thank you.